Verantwortlich für diese Sendung ist Brandwille. Am 20.12.2006 ist Werner Lewin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperantowelle über NB Radio Treff 88,0. Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Esperanto-Welle. Wir, die Redaktionsgruppe vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Aus dem Studio 1 von MG Radio Treff hören Sie heute unsere Mittwochsendung. Im Studio sind Werner und René und wir haben noch einen Gast hier bei uns. Stellst du dich mal vor?
Der Gast heißt Mike Becker und er kann sich selber vorstellen.
Ja, ich bin Mike Becker. Ich mache hier auch eine Sendung. Und meine Sendung heißt Mikes Musiksendung. Ja, und ich bin hier Gast heute bei Esperanto.
Wunderbar. Unser erstes Thema, wir beschäftigen uns ja heute nur theoretisch mit einem Thema, vielleicht auch mit mehreren, das werden wir noch sehen. Aber das erste ist ein ganz persönliches Thema, nämlich... Aber das dürfen die Hörer nicht weiter verraten. Unser Werner Lewin wird 70 Jahre alt. Und das machen wir nur unter uns. Und wir bitten die Hörer, das nicht weiter zu erzählen. Aber 70 Jahre ist ein Anlass, einmal darüber nachzudenken, was ist in meinem Leben alles so passiert und wie kam ich zu Esperanto. Und alle diese Dinge werden wir mit dem Werner besprechen. Werner, 70 Jahre. Hast du runtergerissen, sagen wir mal so im Leben, so ein bisschen lax gesagt. Wo bist du eigentlich geboren?
Ich bin geboren eigentlich in Pommern, und zwar hier im heutigen Mecklenburg-Vorpommern, in Vorpommern, und zwar in dem Dorf Rote Mühl, das hieß damals Kreis Ueckermünde, heute ist das der Kreis Ueckerando. Das liegt da so zwischen Straßburg und Tarinanthof, zwischen Torgel und Straßburg.
Also mitten im Wald, vermute ich mal.
Ja, doch. Das Dorf ist von fast drei oder vier Seiten von Wald umgeben. Und es ist eigentlich richtiger Sandboden. Wenn es früher war, so als die Äcker noch alle bestellt wurden, wenn da Wind war, dann flog der Sand durch die Gegend. Ja. Heute ist ja alles zugewachsen.
Und Werner, stammst du nur von der Arbeiterklasse oder Bauernklasse?
Ach nee, leider nicht. Das war auch beim Stipendium in der DDR-Zeit immer so zu merken. Ich gehörte ja zu den Handwerkersöhnen. Und die wurden ja nicht besonders bevorzugt. Aber das hat mir eigentlich nicht viel ausgemacht.
Das ist auch richtig so. Man muss sich stolz zu dem bekennen, was man ist. So, das ist also Rote Mühl. Das hat dich ja über viele Jahrzehnte auch geprägt. Denn auch wenn du dann irgendwann studiert hast und weggegangen bist aus diesem Ort, so hat doch dein Vater noch lange dort gelebt. Aber nun kommen wir zum Esperanto. Oder wir fragen erst einmal, was hast du beruflich dann so angestellt?
Ja, ich habe da in der Nähe damals in Torglo angefangen, ein Jahr oder zwei Jahre vorher zu arbeiten. Ich wollte gerne zum Fachschulstudium. Und das durch eine Krankheit, die inzwischen war, ist dieser ganze Antrag und so vermüllt worden. Und dann habe ich ganz kurzfristig beim Farmenland Anklam so als Anlernling angefangen und habe nachher eine in der Erwachsenenqualifizierung eine Handwerkerprüfung gemacht als Farmenwelle Baumonteur, wo die Leute zu Schrittenzieher sagten.
Ne? Ja, ja. Ihr habt also die begehrten Telefonleitungen
verlegt. Ja, aber als ich da gerade hinkam, wurde in Ecke 7 ein neues Netz aufgebaut und eine neue Vermittlungsstelle. Und da hatte ich in den ersten Monaten nur zu tun, Gräben zu schippen, Löwenlöcher zu schippen und wieder zuzuschippen und Kabel zu ziehen und Kabelformstände zu tragen und all den Kram, nicht? Alles Hilfsarbeiten.
Aber dort in Ecke 7, das war ja Dienst für Deutschland, da wurde ja dann die Volkswehr angesiedelt, die nationale Volkswehr, Volksarmee. Die brauchte ja viele Telefone, um Alarm auszulösen.
Ja, ja, damals ist da eins der damals modernsten Wählämter gebaut worden, ein sogenanntes Motorwählamt, wo die Wähler nicht mehr ratterten, sondern sich bloß im Kreis drehten. Aber die waren noch nicht so gut, ja, das noch später noch besser.
Naja, aber wir wissen ja, als altgediente Ossis, dass es bis, ja, man kann sagen, bis Ende der 90er Jahre etwas ganz Besonderes war, zu Hause privat ein Telefon zu besitzen. Mhm. Und da war der Werner ein ganz begehrter Mensch.
Ja, ich hatte ja schon, nachdem ich die Fachschule hinter mir hatte und hier nach Neubrandenburg zur Arbeit kam, dann auch Funktionen, wo ich Dienstbereitschaft machen musste und damit ein Telefon nach Hause kriegte, nicht?
Ja.
Und zu Anfang war das sogar,
sicher.
Ja, so eben, ja, weil ich eben Dienstbereitschaft hatte und da zu Anfang hatte ich sogar noch eine Nebenstelle, da konnte ich also auf Kosten der Post telefonieren.
Oh, oh, ja, hast also deine verschiedenen Verlobten angerufen und, naja,
darüber reden wir
heute nicht. So, aber wo hast du studiert, das hast du so nebenbei unterschlagen.
Naja, ich habe mich dann beworben in Leipzig zweimal. Das erste Mal wurden so viel aufgenommen, da haben sie mich rausgesiebt und beim zweiten Mal bin ich angenommen worden.
Da wurde als Handwerkersohn wieder.
Nee, da ging es um die Anzahl beim ersten Mal. Ne?
Mhm.
Da haben sie stark gesiebt, eine Klasse eröffnet in dem Zweig, wo ich wollte.
Ja, ja.
Und beim nächsten Jahr darauf wollten sie drei Klassen oder vier machen.
Aha.
Und da bin ich dann 1959 in Leipzig angefangen, die hieß damals Fachschule für Post- und Fahnenmeldewesen. Und dann gab es auch mal natürlich Leute von der Fahnenmeldeseite, die haben immer gesagt, in der Öffentlichkeit nicht das Wort Post nennen.
Ja, aber ihr gehört ja irgendwie zum großen Begriff Post. Ich habe heute noch Probleme, das zu differenzieren.
Ja, da gab es die gelbe und die graue Post.
Ja, die graue und die gelbe Post.
Ja.
So, und nun bist du also mit dem Studium fertig und dann hast du in der Brandenburg niedergelassen und hast geheiratet und du hast Kinder mit deiner Hannelore, wie viele Kinder hast du denn und wie heißen die?
Ja, ich habe der älteste Sohn Hans-Peter, der wohnt jetzt in Zittau und der hat auch schon wieder etliche Kinder, 5 glaube ich, und die Tochter Uta, die hat 2 Kinder.
Also habe ich 2.
Habe ich denn noch 7 Enkel?
Hast du, siehst du. Und auf diesem Wege grüßen wir gleich deine Frau Hannelore, die dich ja auch schon über viele Jahre begleitet und du sie. Als altgedientes Ehepaar. So, und nun kommen wir ja zum Esperanto.
Ja, da frage ich mal erst in René, meinst du, René, wir können schon eine Pausenmusik machen, bevor wir jetzt das Thema ein bisschen kristallisieren?
Ja, machen wir Musik. Und die passt überhaupt nicht zum Thema, weil die nämlich den seltsamen Titel hat, Tohu wa Bohu.
Übersetzen
brauchen wir das.
Das ist aus der Bibel.
Ja, doch. Ja, mein Leben war auch ein großes Durcheinander.
Ja, genau. Das heißt Chaos.
Ja.
Ja, lieber Werner, wir sprechen heute über deinen Geburtstag, 70 Jahre Werner Lewin, 70 Jahre Sorgen und Probleme und Freude und Glück. Werner, du sagtest, oder wir haben erst einmal nur allgemein gefragt, was so deine Biografie war, wie du gelernt hast, wie du studiert hast. Erzähl doch mal, mit 70 Jahren, und dann können wir ja zurückrechnen, da bist du ja noch im Großdeutschen Reich geboren.
Ja, damals hieß unser, wie ich schon sagte, unser Dorf, ja, Kreis Ueckermünde, und das stand dann damals drunter Regierungsbezirk Stettin. Ne?
Oh je, oh je, Stettin.
Ja, hieß, so hieß das auf dem Hauptschild, ja klar.
Stettin war ja die...
Und das war also Pommern, Vorpommern, ja.
Ja.
Damals hat man nicht Vorpommern.
Hast du den Krieg dann noch bewusst erlebt? Und auch den?
Ja, ich habe den Krieg dadurch erstmal ganz sehr markant erlebt, weil ja Anfang 39 mein Vater einberufen wurde, ne?
Ja.
Und der kam dann 1945 als Kriegsverwundeter zurück, Versehrter zurück.
Ja. Und auf welcher Seite? Ich meine, hat er Ost- oder Westfront gekämpft?
Er ist bis nach Oryol. Kurz vor 150 Kilometer von Moskau gekommen.
Ach du liebe Güte, also die Ostfront.
Ja, und an der Oka war das.
Oh, ja. An der Oka. Das ist ja, also die deutschen Soldaten, die eben im Osten gekämpft haben, das war ja sehr verlustreich.
Ja, ja.
Und
Ja, um 43 hat sie ihn schon erwischt, ne? Und dadurch ist er nun in den größten, schwersten Kriegsteilen nachher gar nicht mehr da gewesen.
Und da haben ihn die Russen noch gar nicht mehr gekriegt, sondern er wurde...
Der ist dann durch die Lazarette bis 45 gejagt worden. Und er hat mir nochmal erzählt, und ganz zum Schluss wollten sie ihn ja entlassen, und da wollte er gerne nach Hause. Und da hier nach, er war unten in Thüringen, in einem Lazarett. Da haben die gesagt, das geht nicht, das ist schon Angriffszone der Russen, da können wir sie nicht entlassen.
Ja, ja.
Da hat er einen Heimann gefunden, der hat einen Trick gewusst. Und da hat gesagt, du, ich habe die Möglichkeit, Leute zu versetzen.
Ja.
Ich versetze dich einfach in einen anderen Wehrbezirk und dann fährst du dahin.
Und dann ist gut.
Ja.
Das war, es gibt auch in diesem Durcheinander, gab es ja auch noch menschliche kleine Einflüsse.
Doch, gab es auch.
Ja, denn, dann ist aber euch Flucht und Vertreibung erspart geblieben.
Ja, wir sind nur ein bisschen 2 Kilometer in den Wald geflüchtet, weil wir ja durch die Propaganda der Nazis mächtige Angst vor den Russen hatten. Ne?
Ja.
Die bringen alle, weiß ich was, alle um und weiß ich was. Und und es gab ja auch manchmal, da kann ich mich daran erinnern, in der Zeitung, jemand, der auf allen Vieren kroch und ein blutiges Messer im Mund hatte, und das war ein Kommunist.
Aha. Ja, das war natürlich die eine Seite der Übertreibungen.
Ja.
Und da sollten wir daraus lernen. Dass
es hat ja sowas gegeben, du kommst ja aus welcher Ecke, da brauchen wir nicht drüber reden, du weißt ja, was passiert ist.
Ich weiß das,
Hat es auch gegeben, ne?
Denn in Ostpreußen hat sich da die Rote Armee so richtig dann ausgetobt.
Gut.
Aber das ist ein Thema für sich, das machen wir vielleicht nochmal extra. Also Werner, der Krieg ist zu Ende. Erzähl uns nochmal, wie du dann die Befreiung erlebt hast.
Ja, die Befreiung habe ich...
Erstmal ein sowjetischen Soldaten.
Ja, wir waren ja 2 Kilometer in den Wald geflüchtet, und am nächsten Tag ist jemand wohl ins Dorf gegangen und kam dann zurück und rief, die Russen sind da. Ich dachte, ich kam da rein und sah einen in so einer braunen Uniform. Ich habe ihn erst angesprochen, weil wir auch Franzosen hatten. Die liefen in solcher ähnlichen Gefangen, ne?
Ja.
Die liefen in solcher ähnlichen Uniform zurück. Aber der hat dann gesagt, ich Russe.
Ja.
Und dann haben wir die ersten gesehen, die haben in der Nähe, im nächsten Dorf, ein Lager aufgebaut und haben alles, was sie dazu gebrauchten, überall organisiert in den kleinen Betrieben, die es noch gab, Holz und sowas. Ne? Und dann sind sie bei uns immer durchs Dorf gefahren, und auf der Rückfahrt, wenn das nachmittags so abends war, sind dann ein paar von ihren, das war ja noch die kämpfende Truppe, die hatten ja keine Rücksicht genommen, die ersten, ne? Die wurde später ausgewechselt, war noch die kämpfende Truppe, die haben dann auch in die Dörfer im Dorf ausgeschwärmt, um in den Häusern zu plündern. Ja. Also das, was ihnen gefiel, mitzunehmen. Ne? Mhm. Und wenn es eine Frau war oder mein Vater, der war Friseur, das ganze Besteck, was er zum Arbeiten brauchte, in so einer Ledertasche eingewickelt, das haben sie ihm auch weggenommen.
Mhm.
Und er durfte ja nicht viel sagen, als Mann.
Nein.
Mit einem Bein ab, und er wäre ja wohl nicht, und ein Faschist und so weiter, weißt du, wie das war. Aber ich habe eine sehr couragierte Mutter, die ist auch sehr oft dazwischen gegangen. Das ist in einem Fall nochmal schief gegangen. Wenn da nicht ein Offizier dazu gekommen wäre, dann wäre es ihr aber schlecht gegangen. Der hat sie gepackt und hat sie gesorgt und hat sie geschlagen.
Ja.
Dann kam zufällig ein Offizier. Und der hatte gerade so eine Inspektion gemacht. Der wusste, dass da die immer ausschwärmen in die Häuser.
Mhm.
Und hat er sie draußen antreten lassen, dann wurden ihm die
Rangabzeichen abgerissen, jeder hat einen ordentlichen Schlag in die Flosse gekriegt und dann
ab in die Kaserne hatten
sie. Ja, dann konnten sie wieder laufen. Ja. Aber sie hatten ja keine Rangabzeichen, dann mussten sie wieder mit ins Lager, ne?
Ach ja, richtig. Das war, na, die haben ja sehr rigorose
Strafen. Ja, die haben sehr, sehr hart bestraft, wenn also die da hinten nachher ankamen. Aber ich sag ja, das war die kämpfende Truppe. Nach ungefähr 6 oder 8 Wochen haben sie die ausgewechselt und dann kamen friedliche Leute, meist jüngere.
Ja.
Eine Frage habe ich doch mal.
Ja.
Habt ihr denn auch in Weid geschlafen?
Ja, 2 Nächte.
2 Nächte?
Ja, das war mitten, guck mal, das war im Mai, das war schon warm und.
Das ging noch. Und da sagtest du, da wäre jemand auf dem Pferd gekommen.
Ja, den ersten Russen, den ich gesehen hatte, der kam auf dem Pferd in Begleitung eines Polen, der hat ihnen den Weg gezeigt. Die hatten wir auch als...
Das waren die ehemaligen Zwangsarbeiter?
Zwangsarbeiter, ja. Und der saß auf dem Pferd und hatte schon 2 dicke Taschen voll. Taschen, die waren standen so ab. Und dann hat er eine Pistole in der Hand und da an dem Pferd kam, schließlich daraus, das war ein Offizier.
Ja.
Denn die Muskoten, wie man sagt, die sind ja nicht mehr fertig gekommen. Ne?
Nein, die ganz bestimmt.
Und der hat mit seiner Pistole gesagt, Udi, 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 und war in 2 Minuten wieder weg.
Ja.
Ja.
Du wusstest auch, wie spät das ist.
Das hoffe ich doch.
Also, hast du den Krieg und das Kriegsende recht plötzlich noch erlebt?
Ja, ja.
Wenn ich beschreiben kann. Das heißt also ohne Fluchtvertreibung und ohne Mord und Totschlag.
Ja.
Und das andere haben wir, was danach kam mit deiner Lehre. Aber dann kamen ja die 70er Jahre, Neubrandenburg, Bezirkshauptstadt seit 20 Jahren. Das war ja eine blühende Stadt damals.
Ja, die fing damals an, gerade aufzublühen. Als ich nämlich hier ankam, 63, da habe ich noch erlebt, wie das Fundament gebaut wurde für den Kulturfinger. Das habe ich gesehen.
Ja.
Ist ja schon so alt, dass
du heute das ja, und so am Mitte der 60er Jahre ist HKB gebaut worden.
Ich war einmal drauf.
Auf den Kulturfinger.
Ja, und hab da runtergekommen.
Guck mal, und in dem Haus war ich nachher bei der GST, bei den Funkern. Die hatten in der 12. Etage eine ganze Etage für sich als Ausbildungsraum für Funktechnik. Ja.
Für Funktechnik.
Ja.
Und Mike, bist du da auch als Funker tätig gewesen? Oder
nein.
So mal geguckt.
Ich habe da immer ordentlich drauf geguckt.
Ja, und das ist ja der Neubrandenburger Aussichtsturm. Jeder Neubrandenburger und jeder Gast, der unsere Stadt besucht, der hat es gefälligst, auf diesen Turm zu steigen, weil man von dort aus die gesamte Stadt und die Umgebung sehen kann, einschließlich des Sees, bis kurz vor Neustrelitz.
Ja, lass mal eine Frage.
Bis kurz vor der Neruda-Straße in der Stadt.
Ja, das war dann in den 60er, 70er Jahren, habe ich hier am linientechnischen Dienst gearbeitet, als Dienststellenleiter. Das heißt, linientechnischer Dienst, Linien sind alle Sammellinien, ob die Telefonleitungen führen, ob unterirdisch oder oberirdisch.
Ja.
Und da war ich auf dem Gebiet sehr, sehr, sehr lange tätig.
Mhm. Ich kann mich erinnern, als Kind, das ist so eine richtige Telefonmasten gab mit unzähligen vielen dünnen Drähten.
Ja.
Wie lange gab es denn die noch eigentlich?
Oh.
Die kommen immer so um den.
Ja, also die letzten Freileitungen sind meines Erachtens noch erst gefallen nach der Wende.
Ach, nach der Wende erst?
Ja.
Die gingen zum Teil mit den
Bahnlinien
mit?
Ja. Zu Anfang, ja, das war noch eine besondere Sache. An den Bahnlinien, es war ja so, dass die Reichsbahn ihr eigenes Telefonnetz hatte. Zahnbellennetz. Und an Bahnlinien, wenn beide dort wollten, dann haben wir immer Doppelgestänge gebaut.
Ja.
2 Masten mit ganz langen Querträgern drüber und die Feldseite gehörte immer der Tele, dem Zahnmeldeamt und die Bahnseite, das war die Bahn.
Was ja für sich.
Nee, das war so auf einen Art. Ne? Und diese Leitungen waren besonders im Winter sehr, sehr ungünstig für unsere Kollegen, die Störungen begleiten mussten. Weil in der Regel ja an der Bahnlinie keine Fahrstraße war. Wenn im Winter Schnee liegt und da reißen Leitungen, dann mussten sie mit ihrem Steigeisengurt und dem Ersatzdraht auf dem Buckel die Bahnlinie ablaufen und den Fehler suchen.
Ja.
Ja. Aber schlimm war das?
Nee, das ist nicht so schlimm. Das war damals.
Das war so. Das wurde selbstverständlich hingenommen.
Und diese Bahnlinien waren sehr empfindlich, wenn es mal ungünstiges Wetter gab. Das heißt, erst eiskalt und dann feuchter Schnee. Dann ist nämlich der Schnee an den Leitungen kleben geblieben.
Und hat die Schleitung.
Und ja, dann hat sich so ein dicker Wulst gebildet.
Ja.
Und wenn dann Wind kam, dann sind sogar die Doppelgestänge geknickt.
Ja. Das gab es ja im vorigen Jahr auch in Westdeutschland.
Ja.
So, die Regie sagt, wir sollen Musik hören.
Ja, wir machen Musik, gerne, damit die Leute nicht einschlafen. Und zwar den Titel La Belle Schippe Magdalena, das Segelschiff Magdalena.
Wir kommen zum Essen.
Magdalena, la madre mangio, esso piena, bistecco con batteria. vivo dura, la mate mangio, esta llena, bisteco con batella plena, e la vivo dura, marito e sara sur per dec, la mastro cria per l'auta blec.
Mi pago plus on sendo mais, se vi ne plendo d'un voyage. Ne, ne, tira la maristore brava, ne, 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 mi prefera prendere, mi prefera prendere.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist Ondo Esperanto, Esperanto Welle vom Esperanto Verein Nordbrandenburg. Wir feiern gerade hier am Mikrofon 70 Jahre Geburtstag von Werner Levin und haben ihn befragt über sein Leben, über seine ganze Vergangenheit und kommen jetzt in die 70er Jahre in Neubrandenburg. Da wurde der Werner Levin mit Esperanto bekannt. Wie ist das passiert?
Ja, das eines Tages im Büro kommt ein Kollege zu mir rein und hat mich daraufhin angesprochen. Und wozu und was ist das, habe ich ihn dann gefragt. Ja, wozu, was ist das? Was ist das, kann ich nachher erstmal klären, aber wir wollen erklären. Wir wollen gerne aus Postgruppe auch das ausnutzen und meinetwegen Fachbeiträge und Fachwörter sammeln im Esperanto.
Ja.
Und da hat er mich dafür geworben, da mitzumachen. Das ist zwar nicht gleich was geworden, das hat noch ein bisschen gedauert, bis ich dann meinetwegen 84 mich endgültig entschlossen habe.
Ja.
1984 da mitzumachen und bin dann zu euch gekommen und in das, wie hieß das, Haus der Intelligenz oder wie?
Im Haus des Kulturbundes.
Das ist ja Haus des Kulturbundes.
An der Linde.
Damals haben sie mal Haus der Intelligenz gesagt, viele Leute. Ich weiß
das
nicht
war
warum.
Beides, das war beides.
Ach so.
Ja.
Und da habe ich mich dann vorgestellt und bin da freundlich aufgenommen worden, nehme ich an, sonst wäre ich ja nicht da geblieben.
Ja.
Und dann habe ich mich bei, glaube ich, bei euch mit einem Kurs angemeldet und dann habe ich bei Fred Waltin den ersten Kurs Volkshochschule gemacht, oder wie war das?
Ja, ja, genau so war das.
Ja.
Und ja.
Nach dem Lehrbuch damals, das wir also in der DDR-Zeit sehr lange benutzt haben.
Das war von Ludwig Schöne.
Ja, ja, das Gelb, Grün, Rot, das war.
Ja, Gelb, Grün, Rot, das war dann schon von Dr. Dahlenburg. Das ganz moderne Buch. Aber ist egal.
Naja, von dem wir heute noch eine Menge haben.
Von dem wir heute noch eine Menge, das ist von Dr. Dahlenburg.
Ach so, ja.
Mecklenburg.
Mhm.
Ja, dann hast du also mit dem Esperanto angefangen, sagen wir mal, was die Sprache, das Sprachmaterial betrifft, seit Mitte der 80er Jahre. Und hast dann auch deine Sporen im Ausland schon dann verdient irgendwie. Ne?
Ja, das war natürlich ein bisschen aufregend. Ich bin dann ganz allein, hab der mich mal losgeschickt. Nachdem ich auch schon mal bei zweimal beim Messetreffen IFA in Leipzig war, das ich sehr interessant fand, da könnte man vielleicht noch ein paar Worte zu sagen, dann bin ich das erste Mal ganz alleine nach Ungarn gefahren, und zwar nach Miskolc, das liegt im Osten, Nordosten Ungarns, und das ist die Hauptstadt irgendwie von so einem größeren Bezirk in Ungarn. Und da gab es ein ungarisches Landestreffen, die hatten das in Miskolc gemacht. Und da hatte ich dann das erste Mal zu tun mit den Freunden aus Ungarn, die im Notfall meist auch einfach Deutsch konnten.
Ja, das passierte uns damals ja auch so. Damals war Deutsch noch eine Sprache, die man in Osteuropa ganz gerne gesprochen hat. Die ist ja inzwischen verdrängt worden durch die Deutschen, die ja nicht mehr Deutsch reden möchten. Gut, da warst du also in Ungarn, Miskolc, das war übrigens unser Patenbezirk, Partnerbezirk,
ja.
Die wir Esperanto-mäßig verdient haben auch. Das war also von dem Bezirk nach Brandenburg aus organisiert und wir haben das in Esperanto mit übernommen. Da gab es da verschiedene Treffen und in Ungarn, Miskolc, gibt es ja auch einen schönen Wein. Weißt du noch, wie der heißt?
Ja.
In der Gegend.
Ja, ja, wir waren da, wir haben den aber nicht bekommen zum Kosten, sondern etwas, was wir lieber wieder ausgespuckt hatten, sowas haben wir zum Kosten gegeben.
Das war
Schlimmes. Ja, ja. Das war Tokaja, ja, den du meinst, ne?
Der Tokaja.
Ja, den haben wir nicht gekriegt. Wir haben so einen frischen, billigen Landwein gekriegt, einen Weißwein.
Ja.
Und der hat uns überhaupt nicht geschmeckt. Die Ungarn haben ihn nicht getrunken, die dabei waren.
So, Werner, ich habe mal eine Frage zu Mischkreuz. Wie lange waren das der Partnerbezirk und von wann so?
Der war bis 1989 Partnerbezirk.
89.
Wir haben...
Und ab wann? Und weißt du das noch?
Ja, ab den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, da haben wir sofort mit allen, haben uns erkundigt, welche Partnerstädte, Partnerbezirke hat man Brandenburg, meistens ja in die sozialistischen Länder. Und da war eben unter anderem auch Ungarn dabei, Tschechoslowakei, Polen, Sowjetunion und Bulgarien. Die Rumänen waren immer schon ein bisschen komisch, da hatten wir nichts. Ja, und dazu gehörte eben auch Ungarn, Miskolc, und da brach das dann 89 langsam ab, nicht auf einmal, wir sind ja nicht auf einmal Gegner geworden, aber es wurde kein Wert mehr gelegt von seitens unserer Stadt sozusagen.
Ja, dann da waren wir dann auch nochmal als Delegation oder ganze von diesem Treffen in einem Dorf, ich weiß nicht mehr wie das hieß, wo Kalman Kolotschei geboren wurde, da stand ein Denkmal, ein Gedenkstein an ihm. Da haben sie mich dann mitgenommen, da haben wir dann eine Kranz oder irgendwas niedergelegt und eine Kolotschei-Ehrung gemacht. Und das ist mir jetzt wieder aufgefallen, gerade in einem der letzten Hefte steht auch noch ein ganz weiter Artikel drin. Da hat jemand ein Buch über das Leben Kolotscheis geschrieben. Ja.
Kolotschei ist ein sehr berühmter ungarischer Mediziner, der parallel auch sich mit Esperanto-Wissenschaft beschäftigt. Er hat an der Universität in Budapest Esperanto gelehrt und in der Linguistik hat sich auch maßgeblich beschäftigt mit der internationalen Esperanto-Grammatik.
Ja, er hat auch übersetzt und selber, selber Sachen geschrieben.
Ja, auch Originalliteratur geschrieben,
ja.
Also ein ganz hochprofilierte Person.
Ich habe da irgendwo mal gelesen, dass auch der Herr Samenhof mal ganz überrascht war, als ihn der Kolotschei besuchte und er so einen hochgebildeten Esperanto-Freund
kam.
Ne?
Ja. Und er ist auch leider, na, er hatte sein Alter sozusagen.
Naja, klar.
Und verstarb dann in dieser Zeit auch. Und du hast dann zumindest an einem Denkmal ihn dann begrüßt.
Ja,
das war also deine Kolotschei, deine Auslandserfahrung.
Der ist erst 1976 gestorben, steht bei mir.
76?
Ja, kann sein. Das ist in den
1891 schon geboren.
Ja.
1891.
Na, jedenfalls hast du sein Denkmal betrieben,
ja.
Dem auch immer sei.
Gut.
Und was hast du denn an Esperanto weiterhin getrieben? Du hast erwähnt IFER.
Ja.
Da weiß natürlich keiner unserer Hörerinnen und Hörer, was ist das IFER?
Kannst du das erklären? Das IFER, Internacia Foira Esperanto Renkontiĝo, also internationales Messetreffen.
Messetreffen in Leipzig.
Ja.
Zu DDR-Zeiten gab es ja in Leipzig immer ein großes Treffen und das war also ein Handelstreffen und was für DDR etwas ganz Sensationelles war, dass dort eben auch Westdeutsche, aus westlichem kapitalistischem Ausland Handelsleute auftauchten. Und das war also ein wirklich internationales Gebiet. Und da haben die sächsischen Esperanto-Freunde dann beschlossen, wir machen hier ein Esperanto-Treffen. Das musste übrigens von höchster Parteiebene genehmigt werden, denn es war in der DDR nicht ohne weiteres üblich, offizielle Treffen zu organisieren, an denen offiziell westliches Ausland teilgenommen hat. Und das war eines der profiliertesten Treffen auf unserem Gebiet der DDR. Und da hast du also teilgenommen?
Ja, ich war, glaube ich, 2 oder 3 Mal da und ich fand diese Treffen sehr gut. Ich habe, glaube ich, später von euch erfahren, dass die ursprünglich Familientreffen waren, so eine Art Familientreffen und für Leute, die auch gerne die Messe besuchten und dass aber der Kulturbund und die, soll man sagen, die Chefs des Esperanto-Bundes, des Esperanto-Vereins, wie hieß der, Esperanto?
Ja, das Esperanto-Bundes in der DDR.
Der DDR, das nachher qualifiziert haben. Ich kam zu einer Zeit hin, da war da schon Vorträge und Beiträge auf sehr hohem Niveau.
Ja.
Das soll wohl anfangs nicht so gewesen sein. Aber jedenfalls hat es mir sehr gut gefallen und ich habe da den Steffen McGill kennengelernt.
Ja, eines der führenden internationalen Esperanto-Freunde.
Ja, der selber auch Theater spielt und Stücke schreibt. Ne?
Ja.
Und der hat dann so ein Ein-Mann-Stück da aufgeführt, aber das war was. Oder es waren 2 oder 3 Leute da, die haben original geschöpfte Esperanto-Gedichte vorgetragen. War auch sehr, sehr schön. Zum Teil von anderen, zum Teil eigene Gedichte. Ne?
Ja.
oder auch eine, ich weiß nicht mehr, da war noch so eine junge Frau dabei, wie die hieß, die war da maßgeblich beteiligt von der Esperanto-Leitung, aber wer das war, weiß ich schon nicht mehr.
Ja, das ist ein interessanter Mann, dieser Stefan McGill. Ja. Er hatte sich dann in eine ungarische Esperanto-Freundin verliebt, unendlich verliebt, hat sie dann geheiratet, sie haben Kinder produziert, jede Menge, und sie sind in Ungarn sesshaft geworden, wie gesagt. Nicht, wo man denkt, die gehen immer gleich alle in den Westen damals, nein. Der kam aus dem Westen in ein sozialistisches Land und hat sich auch sehr glücklich gefühlt.
Ich habe auch noch mal eine Frage. Ja. Wie lange warst du denn im Ausland?
Im Ausland, in Ungarn war ich, das war das Treffen, so wie bei uns, das so ein Landestreffen, das dauert nur 3 Tage. Ne? Dann bin ich wieder zurückgefahren. Und das Messetreffen, das ging auch so über 3 Tage.
Ja, na,
und dann war ich auch schon noch mal in, wo waren wir denn bei, in Polen, in Koszalin war ich auch mal mit.
Koszalin warst du mit.
Und da waren auch 3 Tage, glaube ich.
Ja, das waren immer so lange.
So ein Wochenende immer, nicht? Freitag, Sonntag und Sonntag und dann.
Und
es gibt natürlich kürzere und längere Treffen. Das geht, heutzutage kann man alles Mögliche machen.
Na, heute erst recht, nicht?
Ja, ja.
Wenn man das Nötige über die Valuta verfügt, kann man unendlich von einem zum anderen machen. Manche auch, die ein bisschen Geld haben. Die fahren die ganze Jahr um die Welt. Wir haben ja verschiedene Jahreszeiten.
Ja, das waren eigentlich meine wesentlichen Tätigkeiten im Ausland. Ich war nicht sehr oft im Ausland. Und nun machen wir vor dem nächsten oder letzten Abschnitt nochmal eine kleine Pause.
Ja. Ja, wir machen jetzt Musik, weil wir nicht selber singen. Und zwar den Titel Alverdoy. Ja. Und dann noch ein bisschen dauern. Man zwar gerade nicht fliegen, die Vögelchen, aber das macht nichts.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben hier die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto, und sind immer noch dabei, den 70. Geburtstag von Werner Lewin, eines der profilierten Esperanto-Freunde aus unserem Esperanto-Verein, vorzustellen. Nicht nur seine Esperanto-Tätigkeit, sondern wir haben ihn insgesamt heute schon präsentiert. Und jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt. Werner, das ist vielleicht ein bisschen, wir haben über internationale Sachen gesprochen und jetzt kommen wir zum Esperanto-Verein bei Brandenburg. Was hast du hauptsächlich für den Esperanto-Verein bei Brandenburg so getan?
Ja, in der langen Zeit habe ich unter anderem innerhalb des Esperanto-Vereins, der damals noch Esperanto-Club hieß, einiges, also erstmal das Vereinsleben so ganz normal mitgemacht. Dann habe ich mich mal eine Zeit lang um Esperanto Panorama, das war unser damaliges Informationsplättchen, gekümmert. Eine Zeit lang, das war sehr kurz, war ich auch mal Vereinsvorsitzender, aber da bin ich ein bisschen zu ruhig und nicht energisch genug, das habe ich dann wieder aufgegeben. Und dann haben wir vor 10 Jahren ungefähr hier ja mal bei diesem Radio als kleine Gruppe angefangen, zuerst mit 5 bis 7 Minuten Sendungen als Einzelbeitrag im großen Rahmen. Und das haben wir dann später gemeinsam ausgebaut zu einer einstündigen Sendung. Und inzwischen seit 2 Jahren machen wir sogar 2 Sendungen im Monat.
Ja.
Und das sind im Wesentlichen die Tätigkeiten, die ich hier in unserem Verein ausgeführt habe. Oder noch ausführe.
Und das kann man kurz erklären, wie das so entstanden ist. Sie haben gesagt, wir kommen ja mit großem Aufwand zusammen und produzieren im Endeffekt 7 Minuten Sendung. Und das steht nicht im Verhältnis zum Aufwand, den wir betreiben. Also können wir auch etwas Längeres machen.
Und da hatten wir den Mut und der Werner hat ja den Hut auf hier.
Ja, ich mache mal die organisatorische Seite
ja.
Und hier auch zum Teil dann den Inhalt. Und das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht und vor ein paar Wochen habe ich schon mal gedacht, mit 70 könntest du eigentlich aufhören. Aber ich weiß dann nachher wirklich nicht, ob ich, was ich dann vielleicht machen soll zu Hause. Was?
Das wäre ganz, ganz schlimm. Und was einem Spaß und Freude macht, das sollte man machen, solange es irgendwie geht. Du hast ja eine gute Kollegin hier. Wir sagen nicht den Namen, das ist Ingeborg Neumann, die mit wesentlich älterem Alter noch ganz aktiv ist und ihre ganze Liebe und ihre ganze Energie hineinsteckt und die auch körperliche Probleme hat.
Sie hat mal in der Zeitung, stand mal was von ihr drin, dass sie gesagt hat, man ist erst alt, wenn man sich für nichts mehr interessiert.
Ganz genau, und sie interessiert sich für so viele Dinge.
Ja, also das ist unwahrscheinlich.
Ja, und das möge dein Beispiel und dein Vorbild sein, Werner.
Gut.
Ja, du hast also eine ganze Palette von Dingen hier aufgezählt, und zwar für unsere Hörer. Für mich war auch einiges neu, ich wusste gar nicht alles über dich. Nebenbei gesagt, du hast mal ein Fachbuch mitgeschrieben für die Telefonie, nicht?
Also das war so ein kleines Lehrbuch
ja.
Für Grundlagen der Elektrotechnik.
Dann hast du nebenbei gesagt auch ein bisschen mitgewirkt in einer Arbeitsgruppe über
die
DDR-Esperanto-Geschichte. Und da fielen auch ein paar Bücher ab, die der Werner Levin geschrieben hat.
Nein. Ach wo, das war kein Buch in dem Sinne.
Aber
das war eine Zusammenstellung, eine Übersicht und Zusammenstellung, einschließlich Statistik von Artikeln, die in DDR-Zeitungen über Esperanto erschienen sind, soweit diese Artikel uns bekannt waren.
Ja, so, ja.
Und da gibt es ein Heft, und in dem steht eben drin, in der und der Zeitung sind an dem und dem Tag.
Und auf der und der Seite.
Und der und der Seite Artikel erschienen, der hieß so und so.
Ja,
und
das
oder
ist
so,
eine Fleißarbeit.
Ja, das war eine Fleißarbeit.
Nicht geschaffen, sondern du hättest etwas ausgewertet, etwas zusammengetragen. Sagen, das ist genauso mühselig, vielleicht sogar mühseliger als andere Dinge. Und da war dann noch was anderes. Du hast einen, das wird ein Außenstehender kaum verstehen, ein Adressaro, ein Adressenverzeichnis, nein, besser gesagt ein Namensverzeichnis aller Menschen mal erstellt, die in irgendeiner Weise
ja.
mit Esperanto zu tun hatten in
ja.
unserem Bereich.
Es ging ja aus allen unseren Unterlagen, die wir hatten und noch haben, habe ich mal Namen rausgesucht von den Frauen und Männern, Mädchen und Jungen und so weiter, die in Mecklenburg und Vorpommern mal mit Berührung in Esperanto hatten, seitdem wir Unterlagen darüber sitzen.
Ja.
Und das ist eine Liste geworden, ich weiß nicht, wie viele sind es, vielleicht 700 oder so. Ne?
Ja, also viele hundert.
So,
da haben wir selber gestaunt, wer hat alles Esperanto gelernt.
Ja,
und wir sind die Esperanto-Freunde, der Mike sagt gerade, was hast du gesagt?
Ich hätte aber mit noch mehr gerechnet.
Ja, wir hätten das gehofft, aber
das waren ja auch sicher mehr.
Esperanto-Freunde backen ganz, ganz kleine Brötchen.
Ja.
Sie backen sie schon 120 Jahre, aber sie backen sie auch noch künftig weiter,
ja.
trotz aller Schwierigkeiten, die wir immer wieder erfahren. So, dann hat das gegen
ja, aber zu dieser Anzahl möchte ich noch mal sagen. Mal etwas aus der Statistik. Man schätzt ungefähr, dass auf der Welt ungefähr 2 Millionen Menschen Esperanto sprechen.
Ja.
Und da mit dieser Zahl, 2 Millionen, gehört Esperanto zu den häufigst gesprochenen und fällt unter die ersten 20 Sprachen, die am häufigsten
ja.
gesprochen werden.
Das unterschätzen wir, weil wir immer gleich in Milliarden denken, nicht?
Ja, und es gibt ja auch Sprachen, meinetwegen, die nur 500 oder 600
oder weniger haben,
ja.
nicht?
Oder 700.000 sprechen.
Welche Sprachen spricht man in Indien?
Ach, das sind da so eine Hunderte. Das
Hindi
sind Hunderte.
So. Nein, aber die wichtigsten so, nicht?
Hindi und...
Und die Pakistanis, die sprechen was?
Na, die sprechen Urdu, das ist
Urdu.
Teilweise ähnlich. Oder?
Und die Chinesen gibt es und so weiter. Aber es gibt unzählige tausende Völker, die unterhalb dieser Grenze
weit
von,
unter
von
weit
Esperanto. Mhm. Und Esperanto gehört eben tatsächlich zu den meist genutzten Sprachen in der Welt. Das ist so.
Ja. Es gibt zum Beispiel ja. In Patagonien, habe ich neulich im Fernsehen gesehen, da hat das Fernsehteam eine Frau gesprochen, die noch die Sprache beherrscht, der Ureinwohner.
Ja, das ist in Südamerika.
Ja, die mal von den Europäern, aus den europäischen Christen unterdrückt und ihnen die Sprache und Kultur verboten wurde. Die haben ihnen dann, weiß ich was, Deutsch und Englisch und Französisch beigebracht und haben sie angezogen wie Europäer
ja.
und alles andere war ihnen verboten. Ja,
ja. Das sollten wir uns auch überlegen.
Ja.
Wer die Sprache hat, hat die Macht.
Ich habe gestern was Interessantes im Internet entdeckt. Das hat jetzt mit Esperanto nichts zu tun, aber mit der Sprachenvielfalt. In Papua-Neuguinea sollen die Leute ihre Schulausbildung in der in den Anfangsjahren in ihrer Muttersprache bekommen. Das wären dann über 800 Sprachen, kann man sich gar nicht vorstellen. Bei 3 Millionen Einwohnern in
einem Jahr. Ja, aber die Eingeborenen wissen mehr und mehr, dass sie ihre Identität verlieren, dass sie die Sprache aufgeben. Aber wir sind bei Werner Levin. Wir sind eigentlich schon am Ende mit seiner Biografie.
Ja.
Werner, du hast also in den 7 Jahrzehnten deines Lebens einige Regierungen kommen und gehen sehen. Denn da waren ja zumindest mehrere große Regierungswechsel. Und du hast auch selber dein Leben gestaltet, so gut es eben einem einzelnen Menschen möglich ist. Und du hast dich auch in deiner freien Zeit sehr dem Esperanto zugewandt, hast deine Liebe und deine Energie und dein Wissen und deine Kraft dem Esperanto zur Verfügung gestellt. Und wir hoffen, Werner, dass du das noch recht lange kannst und auch machst. Und da wünschen wir dir, auch im Namen unserer Hörerschaft, noch weiterhin alles Gute und viel, viel Freude am Leben.
Ja, herzlichen Dank. Ja, und jetzt machen wir zum Übergang ein bisschen Musik, und zwar den Titel Hobby o Profession, Hobby und Beruf.
Profezia sento madre la mia, sono donna mia, ancora mia. Essa mia hobbio, io in domura in mia dor, tanti essa mia hobbio, io in domura in mia
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Nordrhein-Durch. Wir haben einen ganz jungen Gast unter uns, das ist der Mike, der hat sich ja schon zu Beginn der Sendung vorgestellt hat. Und der Mike hat mit Esperanto bisher überhaupt noch keine Berührung gehabt.
Nein.
Und deswegen viele Fragen.
Ja, ich bin der Mike und ich frage jetzt einfach mal so, wie ist denn Esperanto entstanden?
Esperanto ist entstanden vor ungefähr 120, 130 Jahren. Ich sage deswegen eine Spanne, weil das ja nicht so über Nacht alles auf einmal fertig war, sondern dieserjenige war damals junger Student und hat sich über viele, viele Jahre mit der Idee einer universellen Sprache beschäftigt. Er hieß Zamenhof, war ein Polyglott, also einer, der viele Sprachen von Hause aus kannte, gehörte damals zum großen Russischen Reich, heute ist das ein Teil von Polen. Er war Jude in seiner Stadt Bialystok. Lebten Deutsche, Polen, Russen, Ukrainer, Weißrussen und so weiter. Litauer natürlich. Und sie hatten alle eine verschiedene Sprache und einen verschiedenen Glauben. Die Russen waren orthodox, die Juden waren Juden. Die Deutschen waren in der Regel Protestanten. Die Katholiken waren natürlich die Polen und die Litauer und so weiter. Und da hat er also gemerkt, dass zwischen diesen, die haben alle nebeneinander gelebt.
Ist zum Teil gestritten oder geschlagen.
Und haben sich, ja, aber nicht erschlagen, aber sie haben sich nicht unbedingt, sie lebten als Nachbarn zusammen.
Die Russen haben sich aber ganz schön durchgelebt.
Die Russen waren die Oberschicht, ja. Und die Russen haben alles bestimmt. Es wurde verboten, Litauisch oder Polnisch oder so zu sprechen. Das war den Russen nicht recht. Sie waren der Meinung, dass sie die Macht haben, ihre eigene Sprache den anderen überzustülpen und die kleinen, also die Sprachen der anderen Völker nach und nach dann wegzudrängen. So. Und in diesem ist er hinein groß geworden und hat aber gemerkt, wenn ich verschiedene Sprachen spreche, und die konnte er, kann ich mich
in Konfliktsituationen viel besser mit meinen Nachbarn verständigen, weil die Missverständnisse dann geringer werden. Aber er kannte ja die Oberhoheit der russischen Sprache, das war ein Riesenreich, das russische Reich. Er kannte auch die Bedrückung einer großen Nationalsprache über kleine Völker und hat das also abgelehnt. Und so ist also Esperanto entstanden, indem er sagte, wir brauchen eine universelle Sprache, und die hat er entwickelt, mit seinen Kameraden ausprobiert, und über viele Jahre hat er das also erledigt.
Wie kann man hier in Brandenburg Esperanto finden?
Ja, wir finden Esperanto durch das Telefonbuch. Es gibt also eine Suchmaschine, da gibt man rein Esperanto in Brandenburg, dann erscheint die Telefonnummer, wo man Kontakt aufnehmen kann. Oder die moderne Jugend geht ja mit dem Internet zugange, und die wird dann auch reingeben, Esperanto Mecklenburg-Vorpommern oder Neubrandenburg, und findet uns dann auch irgendwie. Und weil man absolut nicht weiß, wie man uns...
Kannst du auch mal die Adresse sagen, oder soll ich?
Oder René, nee, sag mal...
www.esperanto-nb.de.
So, ich denke aber, wenn jemand absolut von uns noch nichts weiß, nicht? Wenn er die Adresse weiß, ist er schon sehr weit. Aber man findet Esperanto durch die Suchmaschinen, indem ich esperanto.de eingebe, und da sind wir dann aufgelistet, auch nach Ländern und nach einzelnen Vereinen.
Ja, auch noch Ortsvereine in Deutschland, ungefähr 98 findet man da. Städte, die da aufgeführt sind, und wenn man die anklickt, dann kommt eben der örtliche Verband. Ne?
Ja, aber ich meinte hier in Neubrandenburg, wie kann man hier euch in Neubrandenburg finden? Wo?
Wo? Das ist sehr schwierig. Wir haben nämlich seit 15 Jahren keinen festen Sitz mehr. Der einzige feste Sitz ist hier das Studio, was wir ja mit anderen teilen und gerne teilen natürlich und froh sind, dass wir hier sind.
Das
wir haben du meinst natürlich, wo ist euer Haus, wo ist euer Büro? Wir haben eine kleine Geschäftsstelle innerhalb einer Wohnung hier in der Brandenburg. Wir haben unser Informationsplättchen, das in Papier und in elektronischer Form existiert. Und wir haben einmal im Monat unsere Zusammenkunft, in der Regel in Gaststätten, in der Regel auch in Neubrandenburg, aber in der Regel heißt das, dass es auch außerhalb mal passiert, wie zum Beispiel in Prenzlau oder Neustrelitz und so weiter. Das sind also die Dinge, die uns zur Verfügung stehen.
Ja, und wie viele Personen sind bei euch beim Esperanto?
Ja, das ist ja schwierig. Es gibt nominell etwa 40 Personen, die sich dem Esperanto zugetan haben, die uns unterstützen, die auch Esperanto zum Teil individuell praktizieren. Unser sogenannter harter Kern, wie es in allen Vereinen ist, da bezieht sich etwa auf 15 bis 20 Personen. Und besagterweise kommen wir, wie gesagt, einmal im Monat zusammen. Wir haben auch einen Jahresplan. Wir haben auch verschiedenste Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern, die wir dann reihum besuchen. Und natürlich in Deutschland und natürlich in der gesamten Welt. Es ist also nicht so, dass nur jeder einzeln für sich schmort. Das war früher eine große Gefahr, als das Internet noch nicht existierte und so weiter. Aber da sind wir drüber hinweg. Jeder kann sich zu jeder Zeit über Esperanto gut informieren, wenn er die Kanäle kennt.
Naja, ich habe ja hier eine Werbung gekriegt, und da waren ja auch junge Menschen drauf, auf die Werbung.
Es gibt natürlich in Mecklenburg-Vorpommern etliche junge Leute, auch in unserem Verein, die Esperanto sprechen. Die sind aber meistens nicht zu erreichen und haben, das ist ein neues Phänomen, mit dem wir zurzeit überhaupt noch nicht klarkommen. Es gibt also eine ganze Reihe junger Leute in unserem Verein, die keine Freude daran finden, einmal im Monat um 16 Uhr zusammenzukommen. Die sagen, nein, das ist mir zu steif, da muss ich mich ja pünktlich verhalten und so weiter. Die sind aber auf andere Weise mit dem Esperanto verbunden, besagterweise Internet, besagterweise mit anderen Veranstaltungen, das macht ihnen Freude.
Schade.
Und es gibt natürlich auch den Deutschen Esperanto, den Jugendbund der Deutschen Esperanto-Jugend. Das ist also auch mit Veranstaltungen verbunden und mit verschiedenen internen Informationslinien. Also wer Esperanto als Jugendlicher lernen möchte, findet dort unheimlichen Kontakt. Unheimlich im Sinne von vielfältig.
Ja, und dann hier in Neubrandenburg ist ja auch Esperanto. Und wie wurde der eigentlich hier hergestellt?
Ja, wie sind wir zu Esperanto hier in Neubrandenburg gekommen? Das ist also ein bisschen
ungewohnt für Deutschland. In der Regel war das so, dass alle Wurzeln des Esperanto in Deutschland zurückgehen auf die Vorkriegszeit des Ersten Weltkrieges oder insbesondere auf die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Da war eine massenmäßige Blütezeit des Esperantos und das gab es in der Brandenburg und der Umgebung nicht. Wir sind sozusagen wir kommen eigentlich aus dem Anhaltischen, das war so ein Lehrer, der nach dem Kriege hier ansässig wurde, der Esperanto-Freund war, aus der Hallischen Gegend, aus dem Industriegebiet, da war er durch Esperanto beeinflusst und er hat also sein Wissen und seine Idee mitgebracht, hat junge Leute angesprochen in Mitte der 50er Jahre, da war Esperanto noch verboten in der DDR, und hat aber trotzdem, ein Esperantist lässt sich nicht so ohne weiteres einschüchtern, hat das also dann hier ideenmäßig eingesät und seine Saat ist ganz gut aufgegangen, zumindest bis heute wächst und gedeiht das. Und wir haben also in dem Sinne keine Wurzel, wo wir sagen, in Neubrandenburg war dann und dann etwas. Wir haben nur eine Episode, die wir sehr gerne erwähnen. Das ist ein kriegsgefangener Oberleutnant aus der polnischen Armee, der 1939 in Gefangenschaft geriet und von 39 bis 41 hier in Neubrandenburg stationiert war, in einem Gefangenenlager. Und der hat in dieser Zeit dort eine Esperanto-Gruppe gegründet und unterhalten und so gut es ging gemacht. Es waren ja intelligente Offiziere, die durften nicht arbeiten, gehörten auch unter die Kontrolle des Roten Kreuzes. Und man hat das eine Zeit lang geduldet, hingenommen, nicht kontrolliert, bis dann ein Deutscher auf die Idee kam, das ist doch eine Sprache der Juden und das müsste man verbieten. Aber wir haben diesen Offizier dann nochmal kennengelernt, Anfang der 70er Jahre, er lebte noch zum Glück und war mit Deutschland so ein bisschen über Kreuz. Und haben ihn eingeladen, er kam aus Posen, in Polen, und er ist dann tatsächlich nach Neubrandenburg dann nochmal gekommen und hat selbst in etwa die Stelle auch gesucht.
War der hier in Neubrandenburg?
Der war hier im Kriege, ich sagte ja von 39 bis 41, glaube ich, oder 42, dann wurde das Lager verlegt, und er kam dann 1973 wieder zurück in ein Gebiet, was er eigentlich nie wieder betreten wollte, aber wir haben ihn ganz herzlich aufgenommen und eingeladen erstmal. Und das war sozusagen, aber es gab hier keine Kontinuität, sondern dieser Mensch ist dann nach dem Kriege in seine Heimat gegangen und damit war dann das Problem Esperanto in Neubrandenburg erst einmal erledigt. Wir wussten von einzelnen Esperanto-Freunden, mit denen wir dann in den 60er Jahren versucht haben, Kontakt aufzunehmen. Ich hatte etwa 30 Adressen, unter anderem Neustrelitz und viele kleine Ortschaften, aber sie waren sehr alt und wollten uns mit uns auch nichts mehr zu tun haben.
Mhm. Ja, jetzt habe ich mal noch eine Frage. Wo wird eigentlich überall, wird nur in Deutschland Esperanto gesprochen oder auch in anderen?
Esperanto wird, soweit wir es wissen, es gibt ja auch Länder, wo man das noch nicht so genau weiß, aber es wird in eigentlich allen Ländern der Welt, wir haben ungefähr 190 verschiedene Staaten der Welt, dort wird irgendwie sich mit Esperanto beschäftigt, entweder mit einer gut und straff organisierten Esperanto-Bewegung wie in Deutschland oder aber mit Einzelpersonen wie in Asien, in arabischen Ländern, da ist Esperanto nicht so beliebt, da kommen wir mal vielleicht später drauf. Ich wollte nur sagen, der Ideengeber war ja ein Jude, da haben die so ihre Probleme mit. Aber es gibt in allen Ländern, auf allen Kontinenten, zumindest einzelne Esperanto-Freunde, von denen wir wissen, dass sie existieren.
Wie sind Sie denn dazu gekommen zu Esperanto?
Ich selber, das ist schon ein bisschen her. Das ging durch diesen Lehrer, von dem ich sprach. Der hat an unserer Schule, und er merkte, dass ich Interesse habe, mit anderen Ländern Verbindung aufzunehmen. Ich schrieb damals mit einem Belgier, mit einem Flamen, der schrieb ja in Niederländisch und ich schrieb in Deutsch. Und da haben wir korrespondiert und da sagt der Lehrer, willst du nicht einfach mal in einer Sprache sprechen, die elegant ist und einfach ist. Und das ist der Günther Anton, da lebt er wieder jetzt in Anhalt. Ja, und dieser liebe Lehrer hat also das hier eingesät. Und so fing ich also an, ganz mühselig, man muss dazu sagen, es gab keine Treffen, keine Zeitung, nichts in der DDR, was mit Esperanto damals Berührung hatte, sondern ich war ganz alleine auf mich gestellt.
Du warst damals 13 Jahre alt, stimmt?
Ja, so etwa, ein junger
Pionier.
Ein junger Pionier. Und habe mich damit sehr gut und sehr gerne beschäftigt, aber ich habe 10 Jahre gebraucht, um zum ersten Mal zu sprechen. Das war, also man muss das viel Geduld haben, um so lange auszuhalten. Aber es gab ja keine Treffen, wo sollte ich hin? Ich hatte auch kein Geld und so. Und dann bin ich Mitte der 60er Jahre das erste Mal nach Ungarn gefahren. Und zu einem Jugendtreffen, nicht? Wir waren ja alle mal jung. Das ist ja nicht so, dass alle Alten immer alt waren.
Und jeder war mal jung.
Da war ein Jugendtreffen und nun muss man aber Folgendes wissen. Ich habe in diesen 10 Jahren in mich ja Esperanto angesammelt. Vokabeln, Grammatik, Satzbau, alles war mir intus, aber ich konnte es nicht fließend sprechen. Gerade brechen ja, nicht so langsame Sätze, aber dieses Fließende und hin und her und so. Und da kam ich nach 14 Tagen Esperanto-Aufenthalt wieder zurück. Aus diesem besagten Jugendtreffen in Szeged, im Süden Ungarns, an der Theiß, und konnte fließend sprechen. Nur wäre es ja unehrlich zu sagen, ich habe in 14 Tagen Esperanto gelernt, das stimmt ja nicht, aber ich habe das Sprachmaterial ja gehabt. Aber dieses richtige Sprechen, das Fließende und nicht nachdenken, nicht bei jedem Wort überlegen, ob es auch nur richtig ist an der Stelle, das habe ich dann da gelernt. Und das ist nun auch schon ein paar Jahre her, Mike.
Ja, und das möchte ich mal kurz ergänzen, das ist ja gerade, wie wir immer später gesagt haben, die Feuertaufe, ne? Wenn man dort hinkommt, wo keiner Deutsch spricht, wo ich mit 4 anderen oder 3 anderen in einem Zimmer liege, jeder kommt aus einem anderen Land und Verständigung ist nur möglich über Esperanto, da muss man dann.
Ja, und das spürt man dann auch gar nicht mehr. Zuerst ist einem das ein bisschen schwierig und ein bisschen holprig, aber wir waren, wie, genau wie du sagst, das haben die Ungarn sehr gut hingekriegt. Wir waren 8 Mann auf der Stube aus 6 verschiedenen Staaten. Da waren Bulgaren, Polen, Rumänen, Ungarn, alles schön gemischt.
Also braucht man nicht nur Englisch sprechen.
Man muss, damals war Englisch gar kein Thema, nicht? Ganz im Gegenteil. Damals war Russisch die große Sprache der Welt. Das habe ich ja in einigen Vorträgen schon mal so angedeutet.
Der Welt nicht, der sozialistischen Welt.
Ja, fast der ganzen Welt. Da war die Theorie, Russisch wird in dem sozialistischen Lager gesprochen. Das sind schon 1,5 Milliarden. Darüber hinaus alle antiimperialistischen Länder lernen noch Russisch und so weiter.
Dann eine Frage habe ich noch.
Aber eine Frage noch.
Na gut, jetzt zu unserem Techniker da vorne. Wie bist du denn dazu gekommen zur Esperanto-Welle?
Zur Esperanto-Welle? Zur Esperanto-Welle, ja, vor ein paar Jahren. Esperanto ist schon ein bisschen länger bei mir her, und zwar genau genommen 15 Jahre oder 16. Jedenfalls habe ich 1991 mal angefangen mit Lernen und dann hatte ich Briefwechsel mit allen möglichen Leuten, mit Litauer, Polen und ganz kurze Zeit sogar mit Mongolen und so und natürlich auch mit Hiesigen und bin dann 1992, das ist jetzt wirklich schon eine Weile her, zum ersten Treffen gefahren, das war ein Zeltlager, das ging eine ganze Woche. Der Werner war auch da. Und nach 3 Tagen habe ich dann angefangen, die Sprache auch zu sprechen. Ich konnte ja eigentlich schon.
Warst du auch im Ausland schon mal?
Da war ich auch schon, ja. Vor 10 Jahren war ich beim Weltkongress in Prag. Ja, wo war ich noch? In Koszalin war ich auch schon mindestens 5-mal oder 4-mal. Also in Polen, bei den dortigen Esperantisten, und dann haben wir natürlich auch alle Esperanto gesprochen.
Und in Westdeutschland.
Und im Westen war ich auch schon mal. Ja, und jetzt ist das Ganze so gut zu Ende. Ne?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt unsere Sendung an den Rand des Schlosses gebracht und der René macht den Abspann.
Genau, und dann sagen wir mal was dazu. Wiederholung dieser Sendung am 24.12.2006 um 17 Uhr und die nächste Esperanto-Welle ist am 4.1.2007 um 18 Uhr.
Wie lange haben wir noch?
Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 20.12.2006 war Werner Levin.
Iro ekteren kai vidu la mont Diris amico a mi Finiges nun